Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die einen haben mehr, die anderen weniger Tote zu beklagen. Den einen fehlte es an Schutzausrüstungen und Intensivbetten, anderswo gab es freie Kapazitäten. Corona hat die Länder der EU unterschiedlich stark getroffen, zu neuen Grenzerfahrungen geführt und auch die Kompetenzen der Staatengemeinschaft auf die Probe gestellt. In unserer Sommerserie über die EU und die Corona-Krise beleuchtet Matthias Henjes diesmal, welche Lehren Europa aus den bisherigen Pandemieerfahrungen ziehen kann.
Es ist eine globale Pandemie und das, was auf Taiwan passiert, ist unmittelbar auch hier in Frankfurt von Bedeutung.
Hält Professor Stefan Vogenauer fest, Direktor des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main. Und darum geht es nicht ohne Politik über die Grenzen hinweg.
Am besten auf globaler Ebene. Wir wissen aber alle, wie schwierig das ist. Und dann ist nach meiner Meinung die Ebene der Europäischen Union, die ja schon einen sehr starken Integrationsstand hat, auf jeden Fall die zweitbeste Möglichkeit, ein solches übernationales Problem anzugehen.
Doch als die Pandemie Europa erreichte, senkten sich in der Europäischen Union die Schlagbäume. Viele Mitgliedstaaten riegelten Grenzen ab, die gefeierte Freizügigkeit in der Union fand ein Ende. War das nach europäischem Recht überhaupt legal?
Das Schengen-System schafft nicht die Grenzen in Europa ab, sondern schafft die Personenkontrollen ab oder setzt sie aus. In bestimmten Situationen bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit können die Mitgliedstaaten die Personenkontrollen wieder aufnehmen. Das war nach meiner Einschätzung rechtmäßig. Wir haben ja sogar erlebt, dass zwischen Bundesländern innerhalb Deutschlands Grenzkontrollen, die haben sogar einen Juristen überrascht. Aber auch das ist möglich, wenn man eine epidemische Gefahr abwehrt.
Professor Udo Di Fabio, früherer Richter am Bundesverfassungsgericht, sieht keinen Rückfall in den Nationalismus. Und doch haben mehrere Staaten in der EU den Export wichtiger Medizinprodukte verboten und die Betten in ihren Krankenhäusern erst einmal für eigene Bürger reserviert. Man könnte erneut sagen, so Stefan Vogenauer,
dass die EU ein bürokratisches Monster ist, das die eigentlichen Probleme der Menschen nicht behandeln kann. Wäre ich aber Kommissionsbeamter in Brüssel, würde ich sagen, das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass wenn wir mehr Kompetenzen hätten, dann könnten wir auch besser die Probleme der Bürgerinnen und Bürger lösen.
Die Kompetenz für Gesundheitsschutz und Seuchenbekämpfung hat die Europäische Union eben nicht. Die nationalen Regierungen mussten in der Krise aktiv werden. Lehrt also die Pandemie, dass diese Zuständigkeit an Brüssel abgetreten werden sollte? Nein, meint Di Fabio.
In Europa herrscht der Grundsatz der Subsidiarität. Also wenn eine Ebene, die weiter unten liegt, leistungsfähig ist, dann soll sie es machen.
Die Subsidiarität, das Prinzip, möglichst viele Kompetenzen den unteren Verwaltungsebenen zu überlassen, ist eine zentrale Regel der Europäischen Union. Und sie wurde mit gutem Grund eingeführt, um zu viel Zentralisierung, einen Wasserkopf in Brüssel, zu verhindern. Auch der Katastrophenschutz in Deutschland ist nach diesem Muster organisiert. Die Bundesregierung übernahm zwar bei der Bekämpfung der Seuche die Führung, aber die meisten Maßnahmen beschlossen die Länder, denn sie sind dafür zuständig. So könnte es künftig auch in der EU laufen.
Werden die Lehren aus der Corona-Krise die europäische Staatengemeinschaft also stärken?
In Zukunft wissen wir, gemeinsame Verschuldung auf europäischer Ebene, das geht offenbar. Das ist auch durchaus überraschend, dass das geht. Ja. Und diese Prozedur der Krisenbearbeitung dürfte in künftigen Krisen die Blaupause sein, der Präzedenzfall.
Professor Martin Höbner, Politikwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, begrüßt die im Juli mühsam erkämpfte Einigung zur Finanzierung des Corona-Hilfsfonds, wenn auch mit Bauchschmerzen. Jahrelang schwelte der Zwist, wie die wirtschaftlich stärkeren EU-Staaten schwächere Mitglieder unterstützen könnten, wie der Reichtum in der Union fairer verteilt werden könnte. Die beiden wirtschaftspolitischen Glaubensrichtungen, hier ein stabiler, möglichst schuldenfreier Staatshaushalt, da die Wirtschaftsförderung auf Kosten steigender Staatsverschuldung, wurden aufgeblasen zum Konflikt nördlicher und südeuropäischer Mentalitäten. Die Not in der Corona-Krise machte möglich, was in den europäischen Verträgen zuvor noch ausgeschlossen war. Udo Di Fabio.
Die Verträge, so wie sie jetzt ausgestaltet sind, gehen vom Prinzip der fiskalischen Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten aus. Bis hin zu Vorschriften, die im Grunde genommen selbst einen Beistand bei hochverschuldeten Staaten ausschließen. Das haben wir im Zuge der Weltfinanzkrise und der europäischen Schuldenkrise nach 2010 haben wir das verändert, sodass der sogenannte Rettungsschirm, also ein Hilfsfonds, möglich wurde. Was jetzt geschieht, ist allerdings etwas mehr. Danach kann sich der EU-Haushalt verschulden. Und das ist in der Tat etwas Neues. Die Mitgliedstaaten haften dafür.
Wir haben hier, glaube ich, einen Moment erreicht, wo dieser nebulöse Gedanke einer Solidargemeinschaft ganz konkret wird,
kommentiert Stefan Vogenauer. Man könnte auch von einem Schritt zu mehr Gerechtigkeit in der Union sprechen. Denn die Gewinne der Exportnation Deutschland gehen auch zu Lasten der europäischen Partner. Martin Höpner betont,
Deutschland hat in der ganzen Debatte über Verschuldungsfragen eine etwas unrühmliche Rolle gespielt seit dem Eintritt in die Euro-Krise. Denn die vorteilhafte Bonität Deutschlands auf den Finanzmärkten ist ein Produkt unserer Exportüberschüsse, die sich in sehr nachteiligen Bonitäten anderer Länder spiegelt, ist ein unverdienter Lohn für Deutschland. Und es ist nur fair, diese vorteilhafte Bonität daher zu poolen.
Das Poolen, das Vergemeinschaften der unterschiedlichen Kreditwürdigkeiten, das der Rat der Regierungschefs im Juli beschlossen hat, hat aber seine Grenzen. Sie ergeben sich aus dem Konstruktionsprinzip der EU, dem Zusammenschluss souveräner Staaten. Der Jurist Di Fabio erläutert.
Das Bundesverfassungsgericht hat eine gemeinsame Verschuldung dann zugelassen, wenn die nationalen Haushalte, also der Deutsche Bundestag, nicht die Kontrolle darüber verliert. Das bedeutet, solange Deutschland mit dem Prinzip der Einstimmigkeit geschützt darüber entscheidet, welche Gewährleistung und welche Kredithöhe übernommen wird, hält das Bundesverfassungsgericht das für vereinbar mit unserer verfassungsrechtlichen Vorgabe.
Nach deutscher Sicht ist damit die Souveränität gewahrt. Darin liegt eben der Kern und das Kernproblem der Europäischen Union. Die Mitglieder bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone, denn sie bilden eine wirtschaftlich und politisch eng verbundene Gemeinschaft, aber keinen Staat. An der Souveränität jedes einzelnen Landes gibt es nichts zu rütteln. Strittig ist allerdings, wie die Souveränität am besten gewahrt bleibt. Für die gemeinsame Verschuldung hätte Martin Höpner eine andere Lösung bevorzugt. Die von Frankreich und den südeuropäischen Staaten favorisierten Eurobonds.
Unkonditionierte, dauerhafte, gemeinsame Schuldtitel, die aber nicht über den europäischen Haushalt laufen, sondern die direkt zwischen den Ländern aufgeteilt werden.
Der springende Punkt: Da die Hilfszahlungen über den Haushalt der EU laufen, werden sie von der Kommission verteilt. Und die versucht seit längerem, Auszahlungen an Vorgaben zu knüpfen, die in Brüssel überprüft werden. Je nach der Lage im Land soll sich jeder Zahlungsempfänger zu politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen verpflichten, etwa bei der Regelung des Arbeitsmarktes oder der Absicherung des freien Warenverkehrs. Die Länder müssen den Entwurf ihrer Haushaltspläne daher jeden Herbst der EU-Kommission und darauf dem Rat der Regierungschefs zur Begutachtung vorlegen. Erst danach dürfen die nationalen Parlamente darüber beschließen. Ziel dieses europäische Semester getauften Mechanismus ist die Stabilisierung der Wirtschaft innerhalb der Union. Doch der Ansatz zur zentralen Steuerung bedroht die Souveränität der Mitglieder.
Das europäische Semester ist eine nach der Euro-Krise eingeführte Prozedur, um quer über die Politikbereiche hinweg die Konvergenz der europäischen Länder zu stärken. Und das läuft über Kataloge von Empfehlungen an Einzelstaaten. Und diese Empfehlungen sind nicht wie in der europäischen Gesetzgebung für alle dieselben, sondern es geht um an einzelne Mitgliedstaaten gerichtete Empfehlungen, man kann auch sagen Weisungen.
Bisher hat sich das Konzept als Papiertiger erwiesen. Kein Staat wurde mit Sanktionen belegt, wenn er sich nicht an die Vorgaben der EU-Kommission hielt. Doch nun verweist der gigantische Corona-Wiederaufbaufonds ebenfalls auf das Regelwerk. Demnach könnte die EU-Kommission auch bei der Auszahlung der Hilfsgelder versuchen, die Politik der einzelnen Mitgliedsländer zu steuern.
Diese Art von Vorgaben sind also auf europäischer Ebene nicht demokratisierbar. Gleichwohl engen sie den demokratischen Spielraum auf mitgliedstaatlicher Ebene ein. Und ich glaube, auch auf inhaltlicher Ebene tut man sich einfach keinen Gefallen. Brüssel weiß nicht besser, was in den Ländern am besten zu geschehen hat, als die Bevölkerung.
Der Durchbruch in der Schuldenfrage führt zu mehr Solidarität und Gerechtigkeit in der EU. Aber er kann auch neue Konflikte über die Souveränität und einen Verlust an demokratischer Legitimation auslösen.
Und wenn sich die Europäische Union zu einem Bundesstaat weiterentwickelt?
Die Länder müssten ihre Souveränität dann aufgeben und die Gemeinschaft in die Vereinigten Staaten von Europa umwandeln. Die Wähler könnten eine zentrale europäische Regierung bestimmen. Der Rechtshistoriker Vogenauer ordnet die Vision vom Bundesstaat eher der Gründungsphase der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu. Und doch steckt sie noch in vielen Köpfen. Auch der ehemalige Verfassungsrichter Di Fabio träumt davon.
Hätte ich einen Wünsch-dir-was-Zauberstab, dann würde ich sagen, wir müssen im Grunde genommen die Kompetenzen in Europa neu verteilen. In einem Bundesstaat müsste die Europäische Union weniger Kompetenzen haben, in vielen Bereichen, etwa des Wirtschaftslebens, des Soziallebens. Vielleicht sogar, was die Währungspolitik angeht. Nicht, dass ich die einheitliche Währung aufgeben will, aber in den USA können Staaten, Bundesstaaten insolvent werden. In Europa scheint das ausgeschlossen. Was ich mir wünsche, ist eine Stärkung der typischen Zuständigkeiten im Bundesstaat. Und da ist Europa besonders schwach. Typisch im Bundesstaat ist nämlich, dass die Außenpolitik und die Verteidigung in Bundeshand sind.
Doch der Jurist weiß nur zu genau, warum das bloß mit Zauberei erreichbar wäre.
Was wäre zum Beispiel mit der Force de Frappe? Haben wir eine eigene europäische Atomstreitmacht? Was ist mit dem Sitz Frankreichs in den Vereinten Nationen als Vetomacht? Würde das ein europäischer Sitz werden? Und wenn Sie so eine Frage mal in Frankreich stellen, dann sehen Sie auch, wie weit wir eigentlich von diesem Punkt entfernt sind, obwohl alles zu diesem Punkt drängt. Und das macht die Schwierigkeit Europas aus. Wir bleiben in der Phase der Uneindeutigkeit, obwohl der Bedarf nach einer stärker handlungsfähigen Union unentwegt wächst.
Der Politikwissenschaftler Martin Höpner stellt fest:
Ich habe in meiner Arbeit der letzten Jahre immer wieder, also wirklich drastisch vor Augen geführt gekriegt, wie typisch deutsch diese Vorstellung ist. Bei italienischen Kolleginnen und Kollegen, bei französischen Kolleginnen und Kollegen, ganz zu schweigen von Schweden, finden wir diese Vorstellung überhaupt nicht.
Die Union wird also in ihrem rechtlichen Schwebezustand im Dauerkonflikt zwischen nationaler Souveränität und übernationaler Gemeinschaft verharren. Davon sind die Wissenschaftler überzeugt und keiner ist unglücklich darüber.
Ich glaube auch, dass sich die Europäische Union auf absehbare Zukunft in einer merkwürdigen Grauzone befinden und also weiter halten wird. Und sie wird mehr sein als nur eine internationale Organisation und doch weniger als ein Staat.
Eine Grauzone, die sich vielleicht für Puristen als sehr unbefriedigend darstellt, die aber sich zumindest als politisch und wirtschaftlich tragbar erwiesen hat.
Ein erstaunlich gut funktionierendes System der Uneindeutigkeit.
Was bleibt dann als wichtigste Lektion aus dieser Krise?
diese ganzen Einschränkungen, das sind nun einmal schwerwiegende Grundrechtseingriffe. Und es ist gut, es ist wirklich, wirklich gut, dass diese Art von Eingriffen von nationalen Regierungen verantwortet werden mussten, die man auch demokratisch abwählen kann, wenn sie dabei versagen.